herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Okay, Leute, warum fällt uns Gebet so schwer? Lasst uns ein bisschen Ursachenforschung betreiben heute Morgen. Und ich möchte mit uns so fünf Punkte anschauen, die ich persönlich identifiziert habe. Vielleicht fallen uns noch mehr ein, aber die ich persönlich identifiziert habe, die schwierig sind. Und ich möchte also die vielleicht dafür sorgen, dass Gebet irgendwie nicht auf unserer ersten Priorität ungefähr ist. Vielleicht können wir einfach im Reflexion und im Gebet dafür merken, so, okay, wie Gott ein neues Feuer in unser Leben hineinlegt für das Thema Gebet und Zweisamkeit und Beziehung mit Gott, weil ich glaube, dass Gebet wie so eine Wasserstandsanzeige ist für deine geistliche Vitalität. Ich erlebe das bei mir total. Ja, das Gebet ist so wie so ein, weißt du, wenn ich merke, es zieht mich ins Gebet und ich finde in meinem Leben den Raum dafür, wow, das ist wie so eine Wasserstandsanzeige. So, ich merke, dass das Lebenselixier ist für mein eigenes ganzes Leben. Ich weiß nicht, ob es dir auch vielleicht so geht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da reinschauen. Und wenn wir jetzt so Jesu Leben anschauen, Jesus Gebetsleben, das war mega attraktiv. Quer durch die Bibel findest du eigentlich ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, weißt du, Gebet in der ersten Gemeinde, in der Gemeinde der Apostelgeschichte, da steht, wir haben das ja auch immer wieder auch angeschaut, und sie gaben sich dem Gebet hin. Ja, they devoted themselves, ja, to prayer. Sie haben sich dem Gebet hingegeben. Im Alten Testament finden wir, mein Haus soll ein Haus des Gebets für die Nationen sein. Ich würde so weit gehen, eben wie gesagt, zu sagen, Gebet ist wie Identität, wie Teil unserer Identität. Das ist ganz tief verwoben von Anfang an in die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das finden wir auch in der ersten Gemeinde, spiegelt sich das wieder, dass Gebet so elementarer Bestandteil des Lebens ist. Und ich möchte uns einmal kurz so zu Beginn diese Stelle aus Lukas 11 einmal anschauen und das so auf dem Ganzen, den Gedanken und über Ursachenforschung vorweg schießen. Und zwar, lass uns einmal da reinschauen, Lukas 11 ab Vers 1, wir lesen einfach einmal ein paar Verse daraus. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann geht Jesus weiter und bringt noch eine Parabel, eine Geschichte zu dem ganzen Thema Gebet. Der ganze Aufhänger dafür, dass Jesus dass Jesus über Gebet lehrt, ist, dass ihn seine Jünger ansprechen und sagen, Jesus, lehr uns beten. Direkt nachdem Jesus gebetet hatte. Und ich glaube, dass Jesu Gebetsleben für die Jünger extrem attraktiv gewesen ist. Und die Frage ist, warum war es das? War das, weil er so einen lebendigen Stil hatte? Oder war das, weil die Zeichen und Wunder vielleicht passiert sind, wenn er gebetet hat? Wobei, das waren immer nur kurze Gebete, interessanterweise. Was war der Grund, dass die Jünger Jesus angesprochen haben und gesagt haben, lehr uns beten? Ich glaube ehrlich gesagt, es war einfach die Auswirkung von Gebet, die sichtbar war in Jesu Leben. Ganz einfach zusammengefasst. Weißt du, Jesus, die Jünger haben einen Unterschied gesehen. Interessanterweise war Jesus ja 100% Mensch und 100% Gott zugleich. Ja, wir können das ist schwer zu verstehen, aber er war zu 100% Mensch, wie du und ich. Und er war auch müde und er brauchte Essen. Ja, er war nicht nur Gott, der sich selbstversorgend und selbstgenügsam alles, also so irgendwie über dem Dingen schwebte, sondern er hatte menschliche Bedürfnisse wie du und ich. Und weißt du, er hat ganz praktische Entscheidungen getroffen oftmals, und ich glaube, das haben die Jünger gesehen. Er hat, glaube ich, Gebet oft über Schlaf priorisiert, zum Beispiel. Ja, und wie oft lesen wir, gerade im Lukas-Evangelium, ja, mehr als 10-mal findest du da Beschreibungen über Jesus, wie er betet. Und er verbrachte die Nacht im Gebet, er zog sich zurück, um zu beten, er ging auf den Berg, um zu beten und so weiter. Und er hat oft Gebet und wie auch immer das aussah, aber das Gespräch mit seinem Vater seinen menschlichen Bedürfnissen vorgezogen, interessanterweise. Und das hat ihn nicht leerer hinterlassen, sondern die Auswirkung war mit großer Wahrscheinlichkeit so attraktiv, so fokussierend, so kräftigend, so autoritätgebend und spendend, dass seine Jünger das gesehen haben, nachdem er eine Nacht gebetet hatte, sagen, lehr uns das, weil das wollen wir auch. Das war nicht abgestaubt oder das war nicht anstrengend, also ist vielleicht auch manchmal anstrengend, aber das war zutiefst attraktiv für die Jünger. Und das wollten sie auch. Und dann lehrt Jesus über das Vaterunser. Und er gibt es uns wie so eine Art Modellgebet, da werden wir vielleicht auch mal drauf schauen in den nächsten Wochen, heute nicht so sehr. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du beten lernen möchtest und da am Anfang stehst und manchmal vielleicht nicht weißt, wie du das machen sollst, nimm das Vaterunser und füll es mit deinen eigenen Worten, das ist ein super Start. In diesem Flow, wie Jesus lehrt zu beten, auch einfach mit Gott ins Gespräch zu kommen, super. Aber was noch viel krasser ist, ist die Geschichte, die Jesus danach erzählt. Also nicht viel krasser, aber ich finde es als so bezeichnend. Und die haben wir jetzt nicht gelesen, ich erzähle sie uns nochmal kurz. Weißt du, er erzählt Jesus diese Geschichte und sagt, stell dir vor, da ist ein Mann und er hat einen Freund. Und dann kommt ein anderer Freund nachts, mitten in der Nacht zu ihm zu besuchen, er will ihm was zu essen vorsetzen. Und dieser Mann, der geht dann zu seinem anderen Freund, mitten in der Nacht und klopft an die Tür und sagt, ey, wach mal auf. Ich brauche was zu essen, ich habe einen Gast bekommen. Und du denkst, wer würde das denn machen, mitten in der Nacht? Ja, und der Typ wacht auf, sagt so, ey, es ist mitten in der Nacht, was soll das? Und er klopft weiter, ich brauche was zu essen, ich hab einen Gast, ich brauche was zu essen. Hast du was zu essen? Hast du Brot? Und irgendwann ist sein Freund so genervt, dass er sagt, weißt du was, hier ist dein Brot, aber weg bitte nicht meine Kinder, versorg deinen Gast, ist alles in Ordnung. Wer ist Gott in der Geschichte? Ihr wisst es, ja? Gott in der Geschichte ist der nachts aufgeweckt wird, der das Brot gibt. Und ich habe das so noch, ich dachte so, weißt du was? Wie wenig kennen wir unseren Gott? Ja, wie gut ist er eigentlich? Und wie interessant, wie Jesus das bezeichnet. Gebet ist wie Gott in den Ohren liegen. Und das darfst du, weil er ist dein Vater. Und er will dir gute Dinge geben. Ja, das sagt Jesus später auch noch in dieser Geschichte. Er möchte seinen Kindern, er ist wie ein guter Vater, er möchte dir gute Dinge geben. Und wenn mein Sohn die ganze Zeit ankommt und sagt, Papa, 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 gib mir das. Irgendwann ist das Herz weich. Keine gute Pädagogik. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Aber so ist das auch mit unserem Vater im Himmel. Lieg Gott in den Ohren. Okay. Das mal so vorweg einfach. Eigentlich klingt das doch so leicht. Und manchmal fällt es uns doch so schwer. Deswegen, ich möchte gern, dass wir auch ehrlich sind miteinander. Und deswegen habe ich das auch so überschrieben mit der Frage, warum fällt es uns so schwer? Und ich möchte es auch nochmal sagen, so, wenn ich merke, dass mein persönliches Gebetsleben schwächelt, dann hat das auch was dann fällt es mir oftmals auch schwer in der Gemeinschaft, also in der KIO oder in anderen Gebetsgemeinschaften zu beten, mich da drin zu positionieren und so weiter. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob es euch leichter fällt, aber ich so in Gemeinschaft zu beten, vielleicht ist da auch jeder ein bisschen unterschiedlich, aber ich merke, dass wenn ich selber meine Zeit mit dem Herrn hatte und dann in eine Gemeinschaft reinkomme, ich habe ein ganz anderes geistliches Standing und kann mich da hineingeben und kann mein Herz im Glauben mit den Anliegen oder mit den Dingen, worum es gerade geht, verbinden. Weißt du, so wie als würde das mein persönliches Gebetsleben eine Vorbereitung sein für das gemeinschaftliche, kooperative Gebet. Und deswegen geht es heute so, es geht so um beides, aber es beginnt eigentlich immer bei uns selbst. Warum fällt dir Gebet so schwer? Warum fällt uns Gebet so schwer? Der erste Gedanke dazu, den ich habe, ist, ich nenne das mal ein überfrachtetes Leben. Kennt ihr Psalm 42? Vielleicht kennt ihr ihn nicht. Ich liebe diesen Vers, weil er drückt etwas aus. Etwas ganz Tiefes aus, was Menschsein ist. Hör zu. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen, um dort vor Gottes Angesicht zu stehen? Und weißt du, das ist der Zustand deiner Seele. Das ist, was Menschsein bedeutet. Wir lechzen nach Gott. Es ist lebensnotwendig, mit Gott zusammen zu sein, von seinem lebendigen Wasser zu trinken, von ihm zu sehen, dass wir versorgt werden mit Bedeutsamkeit, mit Wichtigkeit, mit Annahme, mit Sicherheit in der Zeit mit ihm. Und dann strahlt es raus in alle anderen Bereiche des Lebens und wir können geben. Und ich beobachte das bei mir und bei der Generation, in der wir leben, dass wir so überfrachtet sind von Reizen und von Ablenkung und von anderen Dingen, dass wir mit dieser Sehnsucht unserer Seele einfach nicht mehr im Kontakt sind. Einfach nicht mehr im Kontakt. Und es einfach vergessen haben, auch als Christen. Und wir trinken aus anderen Quellen, ja, weißt du, anstelle, dass wir abends, und wenn es nur 5 Minuten sind, das macht oftmals den Unterschied, so merke ich das zumindest, ja, sitzen wir abends und scrollen durch YouTube und gucken uns irgendwas an oder durch irgendwas anderes und füllen uns mit irgendwelchen anderen Dingen, weißt du? Aber in der virtuellen Welt ist der Herr in der Form nicht zu finden. Er ist in der Realität, in der Gegenwart, ja, in der realen Welt zu finden. Komfort und Luxus, gerade in Deutschland, aber auch eine Flucht in die Schnelligkeit des Lebens oder Süchte und destruktive Gewohnheiten, was auch immer es ist. Weißt du, wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Seele mit anderen Dingen zu füllen und einfach out of touch zu sein mit dieser tiefen Sehnsucht, diesem Lechzen nach frischem Wasser. Und es gab im 3. Jahrhundert so eine Bewegung, die nennen wir heute die Wüstenväter. Und es waren so die ersten frühchristlichen Mönche. Und die sind damals, haben sie ganz ähnliche Beobachtungen gemacht und haben gesagt, ja, in unseren Dörfern, so stellt man sich das vor, in unseren Dörfern, ne, ist das Leben zu schnell. In unseren Dörfern, das ist irgendwie zu viel Einfluss bei den 30 anderen Nomaden hier in der Natur, die mit uns hier rumziehen. Das ist uns zu wild. Es hat auch andere Gründe, dass ich überziehe das gerade ein bisschen. Und dann haben die Entscheidung getroffen, wir gehen in die Wüste, um ein Leben in Askese und in der Einfachheit, Einsamkeit, Stille zu führen, um Gott zu suchen. Sie sind als Wüstenväter bekannt geworden. Eine ganz tiefe Spiritualität über Jahrhunderte später geprägt. Weißt du, der Punkt ist, wie können wir so eine Wüste, so einen Ort der Begegnung mit Gott in unserem Leben im 21. Jahrhundert mitten in Hamburg schaffen? Wie kannst du das schaffen? Wo Raum für Begegnung mit Gott ist und wo du in dieser tiefen Sehnsucht, die da ist, weil das ist, du bist Mensch, falls du es noch nicht wusstest. Weil diese Sehnsucht ist da, wo du mit Gott Begegnung leben kannst und er deinen geistlichen Durst stillt. Okay, lass uns vielleicht, das muss keiner, okay? Aber ich möchte dich ermutigen, vielleicht, dass wir jetzt in so eine Interaktionszeit gehen und zu zweit oder zu dritt zusammenkommen. Wahrscheinlich ist es zu zweit besser. Und uns darüber austauschen. Und vielleicht einfach darüber mal ein bisschen zu philosophieren, zu sagen, kennst du es, nach Gott zu lechzen? Und auch die Frage mal auszutauschen, was hindert dich am meisten am Gebet? Okay? Und dann würde ich euch ermutigen, dass ihr einfach füreinander betet, einander segnet. Und ihr könnt hier das Abendmahl nehmen, als einen tiefen Ausdruck von meine Seele lechzt nach dem, was Jesus für uns freigeschaltet hat. Weißt du, wer er ist und dem neuen Leben, weil das ist die wahre Stillung unserer Seele. Und das könnt ihr ganz frei gestalten, wie ihr es möchtet. Aber wir nehmen uns jetzt so 10 Minuten, 12 Minuten Zeit, miteinander zu sprechen, uns auszutauschen. Kannst du auch alleine machen. Und dann einfach zum Tisch des Herrn zu kommen, vielleicht füreinander zu beten. Und dann gehen wir weiter. Okay? Alles klar. Danke, dass ihr so mitmacht. Es ist eine Freude zu sehen, wie Menschen, wie wir zusammen beten, wie wir zusammen Abendmahl nehmen. Richtig gut. Okay, dann gehen wir weiter und ich möchte noch einen zweiten Grund nennen. Vielleicht mag der ein bisschen abstrakt wirken oder so. Ach, das ist lieb von dir, Dankeschön. Aber das ist Unglaube. Unglaube. Und was verbirgt sich dahinter? Ich glaube ehrlich gesagt, weißt du, da verbirgt sich hinter unter anderem dieses Bild, was Jesus in der Geschichte, in der Parabel in Lukas 11 auch mit verwendet. Ich glaube, hinter Unglaube verbirgt sich oftmals, wir kennen Gott so wenig. Wir denken vielleicht viel über ihn nach oder wir sitzen in christlichen Veranstaltungen oder in Gottesdiensten oder so, aber irgendwie in unserem Leben würden wir niemals in der Nacht, mitten in der Nacht zu unserem Vater, zu diesem Freund kommen, weißt du, und um ein Brot bitten und versuchen es doch irgendwie noch selber zu backen. Ja? Und sind so mit unseren eigenen persönlichen Mechanismen und Strategien, Dinge zu bewältigen, beschäftigt, weil wir es einfach so gelernt haben. Und vergessen darüber Gott. Und wir handeln so gottlos. Ja, auch wir als Christen oftmals. Manchmal, weil wir es gar nicht anders wissen, weil wir es auch nicht eingeübt haben. Und handeln eben so, als würde es Gott nicht geben. Ja, ouch, geht mir auch so. In manchen Punkten. Und es ist eine Kunst, immer wieder dann zurückzukommen, diesen Switch zu schaffen. Und sagen, hey, warte mal, stopp mal. Ich muss das jetzt hier gar nicht lösen, aber ich habe doch einen Gott. Er ist doch da. Und er liebt mich, er nimmt mich an, er versorgt mich, er ist immer für mich. Er hat seine Liebe mir gegenüber bewiesen. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er führt mich durch das Tal des Todesschattens. Sein Stecken und sein Stab sind bei mir. Er tröstet mich. Da ist eine grüne Wiese, auf der ich ausruhen kann. Da sind stille Wasser. Weißt du, Alter, das ist alles da. Und im Alltag renne ich los. Und dann kommt eine Situation auf mich zu. Ich bin überfordert und ich funktioniere nur auf meine Ressourcen und meine Möglichkeiten begrenzt. Weißt du? Und ich komme manchmal gar nicht an den Punkt zu sagen, aber du bist doch da. Ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Unglaube, Leute. Ganz einfach. Hart, aber so am Ende des Tages ist es so. Gott mit einzubeziehen, voller Glauben uns an ihn zu wenden, in allen Situationen, in allen Belangen, in allen Bereichen unseres Lebens, macht einen Riesenunterschied. Und das macht im Kern etwas mit unserem Gebetsleben. Weil Glaube drückt sich dann in dieser Interaktion, in Beziehung und in Gebet aus. Ich habe so gedacht, ich sehe in dem Bild von David bleiben, weil das ist einfach das Bild, was uns gerade so bewegt. Weißt du, die Welt zieht Goliaths heran. Weißt du, das ist das Ziel. Sei stark, sei stärker, also ein Kopf größer als alle anderen, weißt du, überwinde all die Dinge, weißt du, vertraue auf dich selbst, ja, wenn du nicht dir selber hilfst, hilft dir keiner, dann bist du verloren, weißt du. Aber die Frage ist doch, ey, sind wir das Ziel ist doch so wie David zu werden. Der hat gar nicht auf sich selber geschaut. Der wollte noch nicht mal die Rüstung von Saul haben. Weil er wusste, ich habe doch einen Gott. Und dieser Gott, der hat mir gegen den Bären und gegen den Löwen geholfen. Dieser Gott, der ist mir in der Stille meiner Zeit als Hirte begegnet und ich kenne ihn. Er ist gut, er ist für mich, er wird mir immer beistehen. Und dieser Gott wird mir gegen diesen Goliath helfen. Und deswegen zieht er ihm entgegen mit ein paar Steinen in der Hand. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Und er besiegt ihn. Und ich finde es, weißt du, für mich ist das eine Geschichte von Glauben. Von davon Gott zu kennen und ihm zu glauben, ihn mit einzubeziehen. Anderer Moment war, als David noch bei den Philistern gewohnt hat, in einer Stadt namens Ziklag. Ja, und dann kommt so ein Raid und alle Frauen werden verschleppt, alle Kinder werden verschleppt. David kommt mit seinen Männern zurück in die Stadt. Sie sehen, alle Frauen sind weg, alle Kinder sind weg. Und eine Verzweiflung macht sich breit. Was macht David? Alle anderen sind verzweifelt. Was macht David? Es war seine, er wusste, es war, hat ihn natürlich auch getroffen, auch seine Frau und seine Kinder waren weg und verschleppt. Was macht er? Im Gegensatz zu allen anderen. David aber stärkte sich im Herrn. Was wirst du machen? Es ist dein Automatismus, weil du gelernt hast, in allen Bereichen deines Lebens Gott zu vertrauen, ihm zu glauben, wird es dein Automatismus sein, im Gebet dich an ihn zu wenden. Wir tun so oft so, als hätten wir keinen Gott. Aber du hast doch einen Gott. Kennst du ihn? Er ist doch jetzt da. Inmitten deiner Umstände und morgen auch. Und übermorgen auch, wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst, heute Nachmittag. Was auch immer dir entgegentritt, er ist doch da. Wirst du sein wie Goliath, auf seine eigenen Stärke vertrauend oder wie die israelitische Armee und wie ein Saul und wie alle anderen, die sich auf ihre Rüstung vertrauen? Oder bist du David und hast das kultiviert, weil du kennst deinen Gott und du wendest dich als erstes an ihn und du wirst erleben, wie er durchträgt durch alles. Du darfst dir jetzt einen Kaffee holen und einen Moment nehmen, wo du einfach mal Gott selber fragst, also, Herr, in welchen Bereichen meines Lebens bin ich gottlos unterwegs? Wo ist Unglaube da? Wo wende ich mich nicht an dir? Wo vertraue ich noch viel mehr? Wo habe ich dich noch nicht rein? Wo vertraue ich auf meine eigenen Ressourcen? Anstelle, dass ich mich an dich wende. Wir nehmen Zeit, so 5 Minuten, 4 bis 5 Minuten, ihr könnt euch einen Kaffee gemütlich holen, euch hinsetzen und das auch noch nachklingen lassen und einfach mit dem Herrn selber ins Gespräch kommen. Herzliche Einladung dazu. Fragt ihn mal. Ich bin sicher, er wird zu dir reden. Und vielleicht sogar ganz konkrete Situationen vor Augen führen. Und dann beten wir gemeinsam gleich noch. Und wenn du magst, steh noch mal kurz mit mir auf und lass uns noch mal zusammen wirklich einfach beten. Du kannst auch sitzen bleiben, ganz frei, niemand muss, das ist ganz klar. Herr, wir wollen dir unsere Leben hinhalten. Und Herr, wir wollen dich einladen in alle Bereiche unseres Lebens. Herr, und in den Bereichen, wo wir merken, dass wir einfach auf uns schauen, auf unsere Kapazitäten schauen, wo wir dich gar nicht mal sehen, uns gar nicht mal an dich gewendet haben. Herr, da kehren wir um. Herr, und wollen deine Güte und deinen Willen und deine Gedanken, Herr, priorisieren. Herr, wir beten, Herr, darum, dass Glaube an dich unser Leben füllt. Herr, und dass egal welche Goliaths oder welche Umstände uns gerade vor uns sind und uns vor Augen sind, Jesus, dass, Herr, dass wir sehen, Herr, was du tust und dass wir in dir alles überwinden können, durch alles durchgehen können, Herr, weil es eben überhaupt nicht auf uns ankommt. Amen. Okay, könnt ihr noch ein paar Gründe noch mit erkunden oder seid ihr schon drüber? Ihr habt jetzt alle einen Kaffee? Okay. Okay, ich mache jetzt mal zwei Sachen, die machen wir mal ohne Interaktion kurz noch. Und ich möchte es nur mal so mit euch uns mitgeben auch. Weißt du, ich glaube, dass ein großer Grund, warum Gebet uns manchmal schwerfällt, ist, dass wir eigentlich, ich nenne es bewusst so, ein fleischliches Gebetsleben kultivieren. Dass auch das Fleisch ist der Teil in uns, der irgendwie gottlos ist. Ja, das ist der Teil, wo unsere Seele ohne Gott versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Wo wir beten aus unserem Willen, aus unserem Verstand, aus unserem Gefühl heraus, weißt du, und das ist leer. Weißt du, wenn du an Gebet herangehst, mit deiner Disziplin, mit deiner vielleicht Religiosität, mit deinem eigenen Willen, weil du weißt, das müsste ich jetzt eigentlich machen oder so, weißt du, oder um Gott zu gefallen oder um die Box zu ticken, weil es machen gute Christen und so weiter, dann hat Gebet automatisch dann wird es zäh und eigentlich ist es tot. Weißt du, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist, Gott schaut immer auf unser Herz. Und wenn irgendwie eine fleischliche Motivation uns ins Gebet treibt, dann ist das wirklich schwierig. Und das löst so eine Decke von, oh, ich muss beten, weißt du, allein schon die Formulierung irgendwie aus. Und ich glaube, der Gegensatz dazu ist, dass wir vom Heiligen Geist im Gebet geleitet werden. Weißt du, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dass das in der Tiefe unser Gebetsleben inspiriert und verändert. Und habe das an ganz vielen Punkten selber erlebt. Weißt du, biblisches bestes Beispiel sind die Jünger, ja, die vorher sagen, lehre uns beten, aber nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist die Gemeinde ein Gebetsleben hat, sodass die Erde bebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, wir haben damals in unserer Jugend, Jugendzeit, wir haben Sachen erlebt, wo Jugendliche, die wirklich die erfüllt vom Heiligen Geist waren, sich morgens um 5.30 Uhr in Norderstedt getroffen haben, täglich, um Gott zu suchen und zu beten. Und das war nicht, weil sie das mit ihrem Willen gesagt haben, ey, das wäre eine gute Idee, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und morgens um 5.30 Uhr aufstehen, vor der Arbeit, vor der Ausbildung, vor der Uni, und dann beten wir. Und dann ist das so eine Zeit, wo man sich so anschweigt. Weißt du, und dann ist da noch eine, weißt du, verstehst du, kennst du so eine Zeit, wo die Gebetszeit so anstrengend ist und zäh. Sondern weißt du was, das waren Zeiten, 5.30 Uhr morgens, junge Menschen, die da waren, weil sie da sein wollten, weil der Geist Gottes da war, weil Gott da war, weil sie geleitet waren von ihm, und das hat einen Unterschied gemacht. Und dann fangen junge Menschen an zu beten für ihre Stadt, weißt du, bevor sie zur Arbeit gehen. Ey, und das hat so einen Geschmack von dem, ich glaube, wenn ich daran denke, so ein bisschen so wie Jesu Gebetsleben gewesen ist. Zutiefst attraktiv. Das ist, was ich meine. Es wird lebendig. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, wenn du damit struggles, mit Gebet und da so, weißt du, so verstandesmäßig auch rangehst, dass du den Heiligen Geist ganz bewusst einlädst und einbeziehst in diese Gebetszeiten. Und ich möchte eine Sache sagen, aus der Praxis, ich glaube, dass wir die Kraft des Sprachengebetes in Gebetszeiten völlig unterschätzen. Ich erlebe das so oft, dass wenn ich anfange, in Sprachen zu beten, weißt du, einfach mal und mal wirklich so ein paar Momente länger, so 5 Minuten oder 7 Minuten oder 10 Minuten oder so, weißt du, dass auf einmal so ein Switch in der Atmosphäre ist, Ja, die Bibel sagt, Sprachengebet, das ist wie so dein Glauben zu bauen. Weißt du, und du, dein Verstand betet nicht, aber dein Geist betet. Und auf einmal, nicht jetzt nach 30 Sekunden oder so, aber nachdem man länger da dran geblieben ist, auf einmal verändert sich die Atmosphäre. Und auf einmal betest du mit Glauben und betest vielleicht in eine ganz andere Richtung, als du vorher gedacht hast. Auf einmal passiert irgendwie was und ich möchte uns ermutigen, wirklich so, lass uns das fokussieren. Das hat mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu tun, einer kontinuierlichen, beständigen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das Sprachengebet ist ein ganz großer Schlüssel. Noch ein Grund. Ich hau das jetzt nochmal kurz raus, weil es mir wichtig ist, mir ein Herzensanliegen. Wir haben uns jetzt letztens auch darüber unterhalten, weißt du, und dann fängt man an zu sagen, warum ist Gebet manchmal schwierig? Und dann fängt man an, über Gebetsstile zu sprechen. Und ich glaube, dass es auch ein Punkt ist. Aber ich glaube, weißt du, wenn der Geist Gottes da ist, wenn wir Glauben haben, weißt du, und wenn wir in Berührung sind mit dieser tiefen Sehnsucht unseres Menschseins nach Gott, dann ist der Stil total zweitrangig. Dann kann man leise beten, dann kann man laut beten. Das ist, wenn dein Herz dabei ist, dann ist das was anderes. Und noch ein weiterer Punkt, der dafür ausschlaggebend ist, ist, ich glaube, und es fehlt uns als Kio, ich spreche zu uns als Kio, es fehlt uns noch zu einem gewissen Maß das Bewusstsein darüber, dass wir einen Auftrag haben, Leute. Ey, dann werden auf einmal, weißt du, wenn wir diese großen Realitäten im Leben entgegentreten und sagen, wow, es gibt ein Reich des der Finsternis, es gibt ein Reich des Lichts, es gibt einen Feind Gottes, es gibt, weißt du, und da tobt ein Kampf. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Ein Kampf um Menschen da draußen, ein Kampf, uns von diesem Auftrag abzuschneiden. Wenn uns das bewusster wird, ich glaube, wenn Gott uns da mehr reinführt, das wird total was mit unserem Gebetsleben machen und dann wird Stil fragen und wie wir beten und so. Das wird auf einmal so, hä? Lass mal beten, weil das ist der Ort, wo wir kämpfen ja nie mit Waffen oder so, versteht ihr? Aber das ist dann der Ort, wo die Schlacht geschlagen wird. Weil das ist unsere Waffe. Und ob du jetzt laut betest oder leise betest, ist völlig egal, weil wir beten gerade zusammen. Weil es geht um etwas, was viel größer ist als mein persönliches Befinden. Und ich merke das immer wieder. So, ey, jetzt aktuellstes Beispiel. Ich bin so blind dafür, Leute, selber. Vielleicht bist du auch blind dafür. Ey, wir haben gerade Blue Flame gelauncht, das Ticketing gelauncht. Wir waren 7 Wochen krank. Also die Kinder zu Hause. Habt ihr ja auch alle mitbekommen. Jojo war nicht einmal im Gottesdienst und so. 7 Wochen krank. An dem Wochenende, wo der Launch war, sind alle wieder gesund geworden. Nicht gecheckt. Ja, die Kinder sind krank zu Hause, habe ich immer noch gesagt. Ja, die Kinder sind krank zu Hause. Weißt du, aber anstelle, dass man das bewusst ist, hey, vielleicht ist da jemand am Start, der entmutigen möchte, der zermürben möchte, weil das liebt der Feind zu machen, indem wir, weißt du, wenn wir auf unseren Auftrag zugehen. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht können wir die Augen mehr dafür öffnen, dass da ein geistlicher Kampf tobt. Und wir aufstehen dürfen im Gebet dagegen. Versteht ihr? Ich glaube, dass es ein großer Punkt ist. Okay, und jetzt der letzte Punkt. Ich glaube, ein weiterer Grund, warum wir manchmal noch nicht ins Gebet gefunden haben, warum uns Beten schwerfällt, also jetzt vor allem auf der persönlichen Ebene, ist, wir haben noch nicht, du hast vielleicht noch nicht deinen persönlichen Weg ins Gebet gefunden. Wie gestaltest du deine Zeit mit Gott? Und es gibt so viele Wege, so viele Formen, ja, da sind wir bei diesen Stilpunkten, aber es ist wichtig, dass du, weil meine Beziehung zu Gott ist anders als Codys Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott gestalte ich anders als Janettes Beziehung zu Gott. Weißt du? Und du hast deine Beziehung zu Gott. Du hast dein Leben. Du weißt Bescheid über deine Zeiten, was du für ein Typ bist, wann du besser dich konzentrieren kannst und so weiter und so fort. Weißt du, wichtig ist, dass du deinen Weg da drin findest. Daran kommen wir nicht vorbei. Und dass du, Jojo betet ganz anders als ich. Weißt du? Weil ihr ist es so, es muss Lobpreis an sein. Weißt du, wenn Lobpreis nicht an ist, kann sie gar nicht beten. Und dann fängt sie an, erstmal ganz laut in Sprachen zu beten und so, weißt du. Und dann betet sie und dann kommt so ein Flow. Und ich, das geht bei mir morgens gar nicht. Und wenn ich denke, weißt du, und dann denke ich immer so, ja, ey, das sieht so attraktiv, also sowieso sieht sie attraktiv aus. Aber das sieht so vital aus. Und ich lese da meine Bibel, meine 4 Kapitel, und dann bin ich so. Aber das ist mein Weg. Ich habe meinen Weg gefunden. Was ist dein Weg? Was ist dein Weg? Ich gehe da jetzt gar nicht so tief rein. Ihr kennt vielleicht auch die ein oder andere Art und Weise, wie kann man das gestalten. Ob es, weißt du, es gibt so viele Wege, Andachtsbücher, Apps, Tageszeiten, Gebet, stille Zeit morgens, stille Zeit abends, Gebet mit dem Wort, Journaling, Stille, Einsamkeit. Es gibt so viele Wege. Aber was funktioniert jetzt in deiner Lebensphase? Weil die ändert sich auch. Und vielleicht ändert sich auch deswegen so die Art und Weise, wie du mit Gott connectest. Mit Kindern hat sich das bei uns auch nochmal komplett verändert. Wenn ich denke, so wie vor Kindern, nach Kindern, hat für uns nicht funktioniert. Man muss das anpassen. Vielleicht fängst du einen neuen Job an oder und so weiter. Es darf sich ändern. Große Ermutigung. Finde deinen Weg mit Gott. Und darüber kannst du dich bei einem Kaffee nach dem Gottesdienst noch austauschen. Ich würde es cool finden, wenn wir vielleicht darüber nochmal auch wirklich reden, aber ich möchte die Zeit nicht so sehr stretchen, weil wir wollen noch Zeit nehmen, um einfach nochmal wirklich Zeit nehmen, um Gott zu fokussieren, nochmal mit einfach ein, zwei Liedern einfach Gott zu suchen und ihm unser Herz hinzugeben, zu sagen, Herr, hab deinen Weg in unserem Leben und damit abschließen. Ja, aber ich möchte dich ermutigen, vielleicht auch über den Kaffee gleich nochmal da draußen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und sagen, hey, wie sieht dein Gebetsleben jetzt gerade aus? Davon zu lernen, davon zu hören, einander zu ermutigen, nicht zu übertragen, vielleicht inspiriert zu werden und einfach Dinge auszuprobieren, weil ohne geht's irgendwie nicht. Denk an die Sehnsucht. Okay, wollen wir das machen? Seid ihr dabei, dass wir diese Zeit nochmal abschließen? Nicht nur bei uns stehen bleiben und bei der Frage, wie beten wir und was hindert uns zu beten, sondern dass wir ganz bewusst nochmal so zum Ende dieser Zeit so die Augen auf den Herrn richten und ihm Raum geben und ihm sagen, Jesus, du bist es wert. Ich möchte dir mein Herz legen. Ich möchte meinen Weg neu zu dir finden in dieser Zeit.